Informationsmagazin A bis Z Spezial, heute mit Richard Schäfer.
Herzlich willkommen zu A bis Z Spezial, der Sendung der Redaktion Auf die Ohren hier auf Radio Frei. Mein Name ist Richard Schäfer, ich trage die Verantwortung für diese Sendung. Thema dieser Sendung soll heute sein Arbeitsmigration. Was sich dahinter verbirgt, werden Sie im Verlauf der Sendung erfahren. Es geht um Arbeiten, die im 17., 18., 19. Jahrhundert hier von ausländischen Bürgern in Thüringen, in Erfurt verrichtet wurden. Es geht um Zwangsarbeit während des Zweiten Weltkrieges und es geht auch ein bisschen um die Arbeit ausländischer Werktätiger in der DDR. Ein umfangreiches Thema, das ich mir herausgesucht habe. Ich habe dazu einen Historiker hier aus Erfurt interviewt und eine ganze Reihe umfangreicher Recherchen selbst angestellt, hier im Archiv, aber auch im Staatsarchiv in Weimar. Das alles in dieser Sendung und wir beginnen aber erstmal mit Musik.
Wer weiß denn, ob die Sehnsucht lohnt, die uns treibt und die in jedem von uns wohnt. Doch wir eilen und verweilen erst am Ende, erst am Ziel. Also weiter, lasst uns spielen unser Spiel. Wer weiß denn, ob das ferne Glück nicht so flüchtig ist wie grad der Augenblick. Doch wir eilen und verweilen erst am Ende, erst am Ziel. Also weiter, lasst uns spielen unser Spiel. Nicht einen Tag versäumen wir und wir leeren jedes Glas bis auf den Grund. Doch wenn der letzte Tag vorbei, ziehen wir weiter, denn wir sind uns selber treu. Wer weiß denn, was die Liebe bringt, die der Dichter so von Herzen heiß besingt. Doch wir eilen und verweilen erst am Ende, erst am Ziel. Also weiter, lasst uns spielen unser Spiel. Nicht einen Tanz versäumen wir und wir leeren jedes Glas bis auf den Grund. Doch wenn der letzte Tanz vorbei, ziehen wir weiter, denn wir sind uns selber treu. Wer weiß denn, ob wir mit der Zeit nicht doch weise werden, liegt es auch noch weit. Doch wir eilen und verweilen erst am Ende, erst am Ziel. Also weiter, lasst uns spielen. Spiel.
Der Erfurter Historiker Dr. Rainer Prass hat zur Geschichte der Zuwanderung in Thüringen geforscht. Drohung, Migration, Geschichte der Zuwanderung in Thüringen und ihre gesellschaftlichen Funktionen, so lautete ein Vortrag, den er hier in Erfurt gehalten hat. Wir haben Gelegenheit, mit Dr. Rainer Prass das folgende Gespräch zu führen. Ich kenne ihn seit Jahren, wir sind gemeinsam Gästeführer hier in Erfurt und deswegen bleiben wir beim Du. Du bist Historiker der Geschichte ländlicher Gesellschaften. Auf dem Land vollziehen sich historische Prozesse anders als in der Stadt. Was sind die wesentlichen Unterschiede?
Ich habe mich ja vielfach mit der Geschichte ländlicher Gesellschaften beschäftigt. Auf jeden Fall gab es da immer wieder das Phänomen der Arbeitswanderung, Landarbeiter, die dann herkamen in einzelne Regionen, wo Arbeitskräfte notwendig waren. Aber auch sonst bin ich immer wieder, auch bei anderen Themen, darauf gestoßen, dass eben Migration ein im Grunde ständiges Thema war. Letztlich kann man sagen, solange es Menschheitsgeschichte gibt, gibt es Geschichte der Migration. Also Migration gab es immer.
Mit allen Für und Wider. Aber wenn du jetzt in das ländliche Gebiet stößt, wie ist denn da die Quellenlage?
Nicht immer gut, natürlich. Wir haben, je weiter wir in die Zeit zurückgehen, natürlich immer schwierigere Quellenlagen. Aber es gibt dann zum Beispiel bei größeren Gütern, wenn man da so Güterrechnungen hat, dann eben Abrechnungen, dann kann man sowas nachweisen, wo dann Geld eben für Arbeitskräfte dann ausgegeben worden ist. Das ist dann zum Beispiel bei den ostelbischen Gütern spätestens ab dem späten 18. Jahrhundert der Fall, sobald eben die Arbeit auf den Gütern nicht mehr durch Frondienste geleistet wurde, sondern dass dann Arbeitskräfte beschäftigt wurden.
Nun sind die Migrationsverhältnisse, tauchen ja sowohl in der Stadt als auch im Land auf, ja. Äußern sich aber dann wahrscheinlich anders. Hast du in deiner Forschungsarbeit feststellen können, dass es bestimmte Perioden gibt, in denen diese Migration, diese Wanderarbeit besonders intensiv einsetzt? Also jetzt zum Beispiel nach dem 30-jährigen Krieg. Viele Wüstungen entstehen oder gibt es solche Perioden?
Ja, das kann man so sehen. Also erst einmal, wenn ich die frühe Neuzeit betrachte, haben wir in der frühen Neuzeit ein durchgehendes, die gesamte Zeit dann existierendes System der Wanderarbeit. Das waren die berühmten Hollandgänger, die dann aus Norddeutschland in die Niederlande gegangen sind. Norddeutschland, eine eher arme Region und mit auch einer großen, ja, kleinen ländlichen Bevölkerung, also Armut, Landarmut, und die Niederlande, dort in der Zeit war das ja eines der reichsten Gebiete in Europa gewesen, mit einer ganz intensiven Landwirtschaft. Es gab die Schwabenkinder, die eben in die Schweiz, die aus der Schweiz nach auf die schwäbischen, in die schwäbische Landwirtschaft gekommen sind und so weiter. Da gab es beständige Migration ohne Unterschied. Das kann natürlich dann auch gewisse Veränderungen haben. Wie du sagtest ja schon, die Zeit nach dem 30-jährigen Krieg, als dann durch die Verwüstungen es in bestimmten Regionen dann auch Arbeitskräftemangel gab. Und es hat ja wirklich sehr lange gedauert, bis diese Bevölkerungsverluste in der Zeit nach dem 30-jährigen Krieg dann auch ausgeglichen wurden. So bis quasi ins 19. Jahrhundert schon dauerte das dann zum Teil.
Spielen mitunter auch Naturkatastrophen eine Rolle, um eine solche Wanderbewegung auszulösen?
In geringerem Maße. Also es gibt natürlich einzelne Naturkatastrophen und da wie zum Beispiel Überschwemmungskatastrophen, sei es an Flüssen oder vor allem dann auch an der Nordseeküste. Das betrifft jetzt weniger Thüringen, aber auf jeden Fall. Das ja, allerdings war das eher eine Nahwanderung, was im Grunde auch heute so ist. Es gibt ja heute eine verstärkte Migration aufgrund von Umweltkatastrophen. Wir müssen damit rechnen, dass das noch weiter zunimmt durch große Hitze, Trockenheit oder Überschwemmungen. Aber die Leute bleiben eher in der Region. Also die werden jetzt dadurch nicht in großen Massen nach Europa kommen. Das können die sich gar nicht leisten, diese Menschen. Und so war das damals auch hier. Das heißt also eher so eine kleinteilige Wanderung dann von einer nahegelegenen Region dann dorthin, wo dann eben man noch leben konnte, während man eben aus den überschwemmten oder nicht mehr bewohnbaren Regionen dann wegzieht. Es gibt Wüstungen, das kennen wir ja. Das ist jetzt keine schriftliche Quelle, wobei es auch zu Wüstungen schriftliche Quellen gibt, aber das sind eher dann schon die räumlichen Quellen, die da davon zeugen. Das ist ja im Grunde ein Wegwandern. Ne? Ein Wegwandern aus Regionen oder aus Orten, die so nicht mehr zu halten sind, weil eben die Klimabedingungen sich dann im späten Mittelalter verändert haben. Wir sprechen da von dem Beginn der kleinen Eiszeit, einer Klimaverschlechterung. Das heißt, die Sommer werden kühl, regnerisch, bestimmte Böden können dann nicht mehr bewirtschaftet werden.
Hast du jetzt in der Betrachtung dieser Migration in Thüringen verschiedene Gebiete ausmachen können, in denen sich diese Migration vorrangig vollzogen hat?
Es war jetzt, wenn man die landwirtschaftliche Migration betrachtet, dann ist das das Altenburger Land. Und da zieht man hin, zum Teil aus östlichen Regionen, sagen wir aus Polen, aber eben auch ganz viele Menschen kommen dann aus dem Eichsfeld ins Altenburger Land. Ja, überhaupt Eichsfeld ist ein Ausgangspunkt der Migration, weil es da lange Zeit nicht genug Arbeit gab. Und dann sind die Leute, viele Frauen auch, nicht nur Männer, eben ins Altenburger Land gezogen oder dann viel wichtiger aber noch dann die Börde, Magdeburger Börg und so weiter. Aber ja, Altenburger Land ist ein Zielregion der Migration. Ja, ansonsten kann man natürlich auch einzelne Städte als Migrationsziele benennen. Aber das ist nicht nur Arbeitsmigration, das hat auch ganz andere Gründe.
Beim Eichsfeld weiß ich aus den eigenen Erfahrungen, da ist natürlich auch immer auch die soziale Armut im Eichsfeld selbst ein Antrieb gewesen, dass die Leute weggezogen sind. Ne? Mhm. Als Wanderarbeiter, als Wandermusikanten und verschiedenen Gebieten und dann mitunter im Herbst, im Winter zurückgekommen sind, im Frühjahr aber wieder losgezogen sind. Das ist also eine, ich will nicht sagen, es ist keine dauerhafte Migration, sondern nur so eine temporäre. Ne?
Ganz genau. Und da reden wir auch bei dem, was wir jetzt eben zum Teil besprochen haben, eben vor allem von temporärer, also zeitlich begrenzter Migration. Also die Leute gehen über den Sommer weg, kommen dann wieder. Du hast das Eichsfeld mit den Musikern genannt. Es gibt dann auch Bauarbeiter und sowas. Das sind einzelne Dörfer, die sich auf bestimmte Berufe dann spezialisieren. Genau. Und die gehen dann weg in alle möglichen anderen Teile Deutschlands und kommen dann im Winter dann wieder zurück. Und das ist ein System, das wir in ganz Europa so finden. Also, und eben in Thüringen ist da das Eichsfeld dafür bekannt. Ähnliches wäre auch denkbar im Thüringer Wald, aber da habe ich jetzt keine Belege bisher gefunden.
Und ich kann mich an meine Jugendzeit erinnern, da war immer so eine temporäre Arbeitsmigration Zuckerfabrik. Also ich komme aus dem Eichsfeld, ich weiß, dass da viele immer im Herbst, die gingen hier Zuckerfabrik, hier bei Rossleben da in der Nähe und haben dort geschuftet, geklägt und dann mit ordentlichem Geld sind die wiedergekommen. Das war lange bis in die DDR-Zeit hinein, war das gang und gäbe. Ne?
Ja, ich habe ja eben die Magdeburger Börde genannt und da ist eben gerade der Zuckerrübenanbau seit dem 19. Jahrhundert dann wirklich ein Grund, warum ganz viele Menschen dorthin kommen zur Arbeit. Das ist die Bewirtschaftung der Felder ist arbeitsintensiv. Es dann auch die Arbeit in diesen Zuckerrübenfabriken, das ist ganz arbeitsintensiv. Innerhalb von nur wenigen Wochen letztlich müssen Tonnen von Zuckerrüben verarbeitet werden. Das hat einen großen Arbeitskräftebedarf. Und da kommen die Leute einfach dann für ein paar Wochen, Monate und arbeiten da und dann ziehen sie weiter.
Wie hat sich denn diese Migration dann vor Ort vollzogen? Du hast in dem Vortrag, da geht es ja auch ein bisschen so um Bedrohung, Migration. Ja,
mit Fragezeichen.
Mit Fragezeichen, dass also die Leute in den Regionen die Arbeitskräfte brauchten, die zwar gewollt haben, aber dann doch vielleicht mitunter überfordert waren, als sie alle gekommen sind.
Jein, also wenn ich jetzt zum Beispiel die Eichsfelder Arbeiterinnen im späten 19., frühen 20. Jahrhundert betrachte, die sind in Regionen gegangen, wo ihre landwirtschaftliche Arbeit dann gebraucht wurde. Also sie sind nicht, weil sie es lustig fanden, dorthin gegangen, sondern eben, weil man das ihre Arbeiter braucht und weil sie eben auch bitterarm waren und diese Arbeit dann eben dann auch selbst dann benötigt. Wie haben jetzt die Leute über sie gedacht, also die Unternehmer, die sie beschäftigt haben? Ne? die waren froh, dass sie kamen auf der einen Seite, aber trotzdem waren die Frauen aus dem Eichsfeld nicht so beliebt, weil sie sehr anspruchsvoll waren. Und die haben schon auf Arbeitszeiten geachtet, auf guten Lohn und so weiter. Und dann war bei den Unternehmern doch beliebter die polnischen Arbeiter, weil die nicht so anspruchsvoll waren. Nur die Polen mussten allerdings dann auch großen Vorurteilen begegnen. Max Weber zum Beispiel schreibt über die Polen, dass diese polnischen Landarbeiter mit zur untersten Stufe der Zivilisation gehörten. Und das sind so Vorurteile, die immer wieder gegenüber Fremden vorgebracht werden. Man wollte sie haben, aber hat trotzdem schlecht über sie gedacht.
Bei den katholischen Arbeitern ist mir aufgefallen, also dass da in Zigarrenfabriken und so Frauen gearbeitet haben und die aber aufgrund ihrer Herkunft aus dem Eichsfeld katholisch waren, am Sonntag in die Kirche gehen wollten. Und das hat mit dem Unternehmer, also mitunter, nicht hingehauen. Und da gab es Ärger. Und da hat man dann lieber andere eingestellt, die diese Ansprüche nicht gestellt haben.
Ja, meine, kulturelle Differenzen sind natürlich auch ein Faktor. Wenn man als Katholik oder Katholikin in ein protestantisches Gebiet geht, dann gibt es da dann plötzlich Konflikte. Genauso haben wir das ja auch dann eben bei der jüdischen Migration. Da ist es ja noch viel krasser, dass dann eben dort Leute hinkommen. Gut, das sind keine Wanderarbeiter. Die kommen dann mit ihren eigenen Betrieben, mit ihren eigenen Unternehmungen her. Die haben sich ja dann hier auch dann zum Teil niedergelassen und waren gar nicht so wohl gelitten. Da war eher der Konkurrenzgedanke, weil man vor den jüdischen Händlern Angst hatte. Also das waren über Jahrhunderte eingeübte Händler mit guten Handelsverbindungen. Die konnten ihr Handwerk letztlich und vor denen hatten sie Angst. Wobei dann in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts viele Polen ja auch aus Osteuropa kamen und viele Juden aus Osteuropa kamen und die haben eher einfache Arbeiten verrichtet. Die waren nicht ganz so wohl gelitten aus verschiedenen Gründen, eben weil sie Juden waren und der Antisemitismus ist ja auch ganz stark dann angestiegen in der Zeit.
Du hast vorhin gesagt, Bedrohung, Migration mit Fragezeichen.
Ja.
Hast du bei deinen Forschungsarbeiten Anzeichen gefunden, dass aus dieser Migration auch bedrohliche Zustände entstanden sind, dass die Migranten oder die Migrantenarbeiter sich mit den Einheimischen da geprügelt haben oder Auseinandersetzungen geführt haben?
Ja, die Frage ist immer, wie kommt es zu den bedrohlichen Zuständen, Situationen? Da will ich auf ein Beispiel zurückkommen, hier in Erfurt vor 50 Jahren, 1975, die rassistischen Übergriffe damals, algerische Vertragsarbeiter hier in Erfurt und in der ganzen DDR tätig. Da kam es dann zu Spannungen zwischen diesen jungen algerischen Arbeitern und dann jungen deutschen Erfurter Männern. Es kam also zu gewalttätigen Ausschreitungen von Seiten der Deutschen. Wie wird das erklärt oder so weiter und was wurde dann da angeführt? Also man hat dann den Algeriern vorgeworfen, ja, sie seien generell auch im Betrieb, sie seien unzivilisiert, unsauber, faul und so weiter. Und dann ein ganz wichtiger Aspekt, sie würden die Frauen belästigen. Ne? Genau dieser Punkt, ne, die Frauen belästigen, das ist so ein ganz interessanter Aspekt. Die Frauen, die Kontakt mit diesen Männern hatten, die fanden das gar nicht als Belästigung. Ja. Sondern es ist eher, sagen wir so, eine Konkurrenz. Die deutschen jungen Männer wollten nicht, dass jetzt diese attraktiv aussehenden jungen Algerier ihnen die Mädchen wegschnappen und dann staut sich nicht so eine Wut auf.
Ne? Die fühlten sich zurückgesetzt.
Quasi. Die fühlten sich quasi dann eben ja auch von den jungen Frauen dann zurückgesetzt, wenn die lieber mit dem Algerier umgehen wollten. Ich will nicht da abstreiten, dass es vielleicht die einen oder anderen Übergriff von einem Algerier gegeben hat, gegenüber einer Frau, die das nicht wollte. Das kann auch durchaus passiert sein, natürlich. Aber im Großen und Ganzen fällt bei solchen Vorurteilen auf, dass die immer gegenüber Migrantengruppen geäußert werden. Und da ist egal, welche Migrantengruppe es ist. Ne? Es sind immer dieselben Vorurteile, aber die Gruppe, der gegenüber dieses Vorurteil dann geäußert wird, die wechselt ständig. Und das ist das Spannende. Das ist mir irgendwann mal aufgefallen und da dachte ich, dem gehe ich mal nach.
Das heißt also, diese Vorurteile halten sich, ohne dass es jetzt Absprachen gibt, die halten sich Jahrhunderte so.
Genau, also zumindest seit dem 19. Jahrhundert ist das so nachvollziehbar, dass eben da bestimmte Vorurteile dann entstehen, die sind faul, die sind unzivilisiert, die wollen jetzt unsere Frauen wegnehmen und so weiter. Wie das da vorher aussah, auch davor gab es Vorurteile, die mögen sich ähnlich, dann auch ähnlich Inhalte gehabt haben, aber ich würde gerade mit dem 19. Jahrhundert auch nochmal eine wesentliche Veränderung dann sehen, und zwar, es entsteht das Selbstbewusstsein der Nationen. Es entstehen Nationen und es entsteht dann auch ein Nationalismus. Der Nationalismus ist für Menschen unglaublich attraktiv, gerade für ärmere Menschen. Warum das? Man muss sich vorstellen, bis dahin, bis weit ins 19. Jahrhundert hinein, war die Identität eines Mannes und einer Frau bestimmt durch die Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe, zu einer Schicht oder wie man es auch nennen möchte. Auf jeden Fall, das ändert sich dann. Man gehört sicherlich noch weiterhin zur Schicht, aber man wird dann mit der Gründung einer bestimmten Nation, Deutsche Reich, 1871, wird man Teil einer dieser Nation, und zwar ein gleichberechtigtes Mitglied der Nation. Das heißt, damit wird das Selbstbewusstsein für bestimmte Menschen enorm gefördert. Ne? Man erlebt so in einem eigenen Selbstbewusstsein Aufstieg. Ne? Das ist unglaublich attraktiv und das funktioniert bis heute. Das sehen wir wieder wieder erstarkenden Nationalismus heute. Aber Nationalismus und dann Selbstidentifizierung mit dieser Nation funktioniert nur dadurch, dass man andere davon ausschließt. Und das führt dann eben, und wir haben dann eben gerade im späten 19. Jahrhundert eine Zeit so hochschießender, wuchernder Vorurteile gegenüber den Angehörigen anderer Nationen, gegenüber Franzosen, Engländern und so weiter, Italienern und so. Ne? Und das entwickelt sich in der Zeit ganz stark, und so entwickeln sich dann bestimmte Vorurteile gegenüber Menschen aus anderen Teilen Europas, aus anderen Ländern Europas und dann irgendwie bis heute aus anderen Teilen der Welt. Das hält sich dann. Und da ist wirklich egal, aus welchem Land man kommt, sondern es gibt Nuancen. Franzosen sind anders schlecht als Italiener und so weiter damals gewesen. Und aber eben im Großen und Ganzen ist es letztlich egal, woher die Leute kommen, sondern irgendwie muss denen eine negative Eigenschaft dann eben zugesprochen werden.
Soweit Dr. Rainer Prass. Wir machen weiter mit Musik. Mark Forster besingt 194 Länder.
Von L.A. zwischen den größten Legenden der Welt. Ich war im Hafen Marseilles, aß den Fisch dort direkt aus der See. Ich war im Herzen Ugandas, genoss die Wärme der Nächte Kampalas. Bin durch die Hügel gewandert, auf dem irischen Wicklow bei Dublin. Und ich guck schon wieder auf mein Handy, denn mein Kopf ist bei dir. Mann, wann seh ich dich endlich? Ich schick ein Herz in Rot zu dir. Es gibt 194 Länder, ich will jedes davon sehen. 6.500 Sprachen, ich versuch sie zu verstehen. Die ganze Welt voll Abenteuer, will so viel wie es geht erleben. Aber dich, Baby, dich, nur dich, gibt's halt einmal für mich. La 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 la. Wein in Florenz, unter den Bäumen der Toskana. Mann, ich hab Feiern in Krakau und bin fast daheim in Warschau. Ich lag wach am Big Apple, sang mit Köln in Manhattan. Camino Frances war die Rettung, konnt mich auf spanischen Farben entdecken. Und ich guck schon wieder auf mein Handy, denn mein Kopf ist bei dir. Mann, wann seh ich dich endlich? Ich schick ein Herz in Rot zu dir. Es gibt 194 Länder, ich will jedes davon sehen. 6.500 Sprachen, ich versuch sie zu verstehen. Die ganze Welt voll Angst.
wieder penne ich ein, mit dem Handy in der Hand. Doch heute schlaf ich gut, denn ich weiß, morgen kommst du hier an. Es gibt 194 Länder, ich will jedes davon sehen. 6.500 Sprachen, ich versuch sie zu verstehen. Die ganze Welt voller Abenteuer, will so viel wie es geht erleben. Aber dich, Baby, dich, nur dich, gibt's halt einmal für mich.
Das Gespräch mit Rainer Brass weiter fort. Es geht um Arbeitsmigration in den vorangegangenen Jahrhunderten. Warum haben die Kirchen, protestantische, katholische Kirchen, an dieser Stelle nicht ausgleichend einwirken können, wenn jetzt protestantische Arbeitskräfte aus Polen hierher kamen in eine protestantische deutsche Gemeinde? Andersrum, ja, egal wo man es hört, katholische, konnten die Kirchen da keinen Einfluss nehmen, sagen, ihr betet zum gleichen Gott wie wir, ihr sitzt bei uns mit in der Kirche und wir müssen diese Unterschiede wenigstens vor Gott weglassen?
Das geschieht ja heute letztlich so und das ist auch eine gute Entwicklung in jüngster Zeit. Mhm. Aber eben die Kirchen standen einander auch nicht so friedlich immer gegenüber. Das ist im 19. Jahrhundert, haben wir auch eine Zeit einer Intensivierung von Religiosität. Und das heißt dann auch einer auch nochmal intensiveren Abgrenzung zwischen den einzelnen Kirchen. Ne? Klar, man hat die eigenen Kirchenmitglieder gestützt, aber die konnten dann, also eine katholische Kirche konnte dann gegenüber einer mehrheitlich protestantischen Bevölkerung keinen mäßigenden Einfluss ausüben. Und die protestantische Kirche war nicht daran interessiert, hier mäßigend einzuwirken. Ne? Wir denken nur an den Kulturkampf in den 1870er Jahren, ne? Wo dann ja eben die preußische protestantische Regierung und dann eben die Katholiken im Deutschen Reich dann bekämpft haben. Nein, das, wie gesagt, das ist eine jüngere Entwicklung. Da haben wir jetzt den Versuch des Ausgleichs, weil sich in den letzten Jahren eher eine, ich sag mal, ethische Vorstellung von Miteinander entwickelt hat und nicht eine solche konkurrierende Vorstellung von Miteinander, wie sie früher noch sehr viel verbreiteter gewesen ist. Und eben Nationalismus ist ja eine Art Konkurrenzdenken. Ich muss den anderen ja abwerten, damit ich mich selbst erhöhen kann.
Wie hast du denn in deinen Forschungen oder bist du in deinen Forschungen auch auf solche Ergebnisse gestoßen, dass Migranten, die jetzt zeitweilig in einer bestimmten Region gearbeitet haben, dass sie sich dann auch auf Dauer niedergelassen haben und dann geheiratet haben und in dieser Gegend geblieben sind?
Ja, das gab es in jedem Fall. Das habe ich jetzt hier für Thüringen, gibt es das auch natürlich. Jetzt, wenn wir aber um Industriearbeiter und Landarbeiter das betrachten, bei Industriearbeitern ist ja das Ruhrgebiet ein ganz klassisches Beispiel dafür, die Ruhrpolen. Und jetzt mittlerweile die Arbeiter, die Gastarbeitergenerationen, die mittlerweile genauso zum Ruhrgebiet gehören, wie dann eben die Ruhrpolen und die dort herkommenden Leute. Hier fällt mir für Thüringen ein anderes Beispiel ein, und zwar die Hugenotten. Das ist ja auch eine ganz spannende Geschichte. Die Hugenotten sind Glaubensflüchtlinge, die kamen aus Frankreich, Protestanten. Die hatten erst einmal seit dem 16. Jahrhundert in Frankreich, um dann eben auch die Religionskriege zu beenden, eine Duldung. Hugenotten waren in Frankreich geduldet, bis dann 100 Jahre später, dann im späten 17. Jahrhundert, der damalige König Ludwig XIV. Diese Duldung auflöste. Den Hugenotten sagte, entweder ihr geht oder ihr müsst zum Katholizismus konvertieren. So, und dann sind eben die Hugenotten ausgewandert. Und da gab es auch gerade in Deutschland zahlreiche Regionen, berühmt Brandenburg, in Potsdam gibt es ja das Viertel, in Hessen, Bad Karlshafen, da ist ja eine richtige eigene Stadt für Hugenotten gebaut worden. Man fühlt sich da wie in Frankreich. Und so eine Siedlung gab es auch hier in Thüringen, Hildburghausen. Da gab es im frühen 18. Jahrhundert eine eigene Stadtviertel, das von Hugenotten besiedelt war. Und diese Hugenotten, die sind immer auch in das Land geholt worden, auch gezielt angeworben worden, weil das hochqualifizierte Handwerker waren und auch Händler. Hildburghausen hat davon auch profitiert. Also es sind eine ganze Reihe von Gewerbebetrieben im frühen 18. Jahrhundert dann dort in Hildburghausen gegründet worden. Die Wirtschaft in Hildburghausen, die hat floriert. Trotzdem gab es die Vorurteile. Also die waren anders. Die sind dann auch mit gewissen Privilegien gelockt worden. Sie durften ihre freie Religion ausüben und hatten auch für eine gewisse Zeit eine Steuerfreiheit. Aber Steuerfreiheit hat man immer wieder Leuten, die man angesiedelt hat, gewährt. Das betraf nicht nur die Hugenotten. Wie auch immer. Und da gab es dann eben Neid. Und so auf Neid begründete Vorurteile. Weil die sich dann auch wirklich gut entwickelten. Die sind dann auch geblieben. Also es gibt hier in Thüringen Hugenotten. Manchmal merkt man es am Namen. Es gibt so bestimmte Namen, Familiennamen, die darauf hinweisen. Die sind aber total in die Bevölkerung integriert. Da merkt man keiner mehr. Und spricht heute keiner mehr von Hugenotten.
Darauf wollte ich eigentlich auch hinaus, dass man ja solche Migrationsniederlassungen, würde ich mal sagen, auch an den Familiennamen erkennen kann. Ja? Welche Familiennamen tauchen wann, wo auf und wie lange halten die sich? Das wäre also, ist nochmal so ein Nebenzweig, aber das ist jetzt nicht dein Gebiet, Namensforschung.
Nein, das Namensforschung ist absolut nicht mein Gebiet. So, das sind eher private Erfahrungen, wo ich dann, du hast nur hugenottische Vorfahren und wird gesagt, ja, habe ich.
Ich habe jetzt nur mal in Vorbereitung auf die Sendung in irgendeinem Erfurter Einwohnerbuch geguckt von 1600 noch was und so. Ja. Und da mal geguckt, aus welchen Orten die gekommen sind. Aber damals waren ja andere Situationen und ich weiß nicht, wie lange diese Losung galt, Stadt, Luft macht frei. Ja, wo die Bauern hier, wenn sie ein Jahr in der Stadt gelebt haben, waren sie Bürger der Stadt. Ja, das hat sich aber auch nicht die ganze Zeit über gehalten. Ne? Das waren also auch begrenzte Sachen, dass man sich da hier so eine Freiheit erkaufen konnte.
Diese Zuwanderung, die betrifft eher das Mittelalter und geht so bis in die frühe Neuzeit rein. Bei Erfurt kann ich das nicht genau sagen. Das endet im Grunde in dem Augenblick, in dem die Landesherren beginnen, in der frühen Neuzeit konkret dann ab dem 17. Jahrhundert vor allem dann ihre Territorien, ihr Landesgebiet stärker unter ihre Kontrolle zu nehmen. Mhm. Das ist in Erfurt da klar ganz eindeutig mit 1664 verbunden, wo 1664 der Erzbischof von Mainz die Stadt belagern lässt, erobert und dann wirklich unter seine Regierung zwingt. Das heißt, damit sind die gesamten städtischen Privilegien von Erfurt eben beendet. Das ist nicht nur für Erfurt so feststellbar, sondern das ist in ganz Deutschland eine Entwicklung. Wir haben in der Zeit quasi eine Entwicklung, in der diese Territorien der Landesherren, die immer stärker werden, dann immer quasi eine immer mehr Form anbekommen. Ne? Wir kennen eine Herrschaft heute eher, wo gesagt wird, naja, das ist über ein bestimmtes Gebiet und da übt der Herr, sei es der Fürst oder jetzt die demokratisch gewählte Regierung wieder, also das Gewaltmonopol aus. Das war ja früher im Mittelalter ganz anders. Mhm. Die Herrschaft war nicht über ein festes Territorium gewesen, sondern die Herrschaft, die war über einen Menschen. Man hat ein Recht auf einen Menschen. Und die Bauern, die sind dann eben vor diesem Recht des Herrn über dich, ne? Du musstest ihm Abgaben zahlen, vor diesem Recht sind die dann in die Stadt geflohen. Und da hatte dann der Herr keinen Zugriff mehr. Und das beenden die Herren aber eben in der frühen Neuzeit, also ab dem 16., dann verstärkt im 17. Jahrhundert, indem sie die Privilegien dieser Städte abschaffen. Aber das konnten nur eigentlich die Landesherren machen, nicht einzelne Fürsten.
Das ist jetzt so der Bereich Arbeitsmigration. Bereich, den möchte ich nur kurz ansprechen. Ich weiß nicht, ob du da Erkenntnisse hast. Es gab ja gerade auch bei den ostelbischen Fürsten und Junkern oder auch bei den kleinen Gutsherren mitunter die Bestrebung, dass sie von außen her Leute in die Dörfer reingeholt haben, um die Inzucht, um frisches Blut in die Gemeinde hineinzubringen, damit die nicht alle so in einer oder mehrere Generationen dann degenerierten oder so. Also zumindest habe ich das in so ein paar Büchern mal gefunden, dass der Herr da gesagt hat, hier, die Fünfe kommen hierher, wir brauchen neues Blut in die Gemeinde.
Also solchen Beispielen bin ich jetzt selbst noch nie begegnet. Wäre interessant, aber davon habe ich in den Quellen noch nichts gefunden.
Wie ist es denn mit Militärs? Also ich weiß jetzt zum Beispiel, in Apolda gibt es ja doch noch eine ganze Reihe von Familiennamen französischer Herkunft.
Ja.
Ja, wenn nach Kriegen Soldaten hier geblieben sind, in Lazarett oder nicht weiter konnten oder nicht weiter wollten oder so, die sich dann hier integriert haben oder weiß ich nicht.
Das gab es, ich weiß nicht in wie großer Zahl, aber gerade auch wenn dann so eine Beziehung zu einer Frau aufgebaut wurde und dann man entschied, hier zu bleiben, das konnte sein. Ich denke nicht, dass das in allzu großer Zahl war. Das haben wir in vielen Dingen. Also persönlich ist es mir nur mal in Frankreich begegnet, als ich einen Deutschen, der nach 1945 sich verlebte und dann da geblieben ist. Und in Südfrankreich in der Nähe von Bordeaux habe ich den kennengelernt. Das war noch zu meinen Studien. Zeiten, als ich da in Bordeaux studierte, in den 80er Jahren, so war das. Ne?
Also solche Sachen hat es gegeben, aber das ist jetzt nicht, das sind so das Einzelfälle.
Das ist nicht, nein, das sind eher kleinere Zahl von Fällen, keine große Zahl. Natürlich bei den ganzen Kriegszügen, nach dem 30-jährigen Krieg zum Beispiel, das waren ja internationale Heere, die durch Deutschland zogen. Aber die Frage ist, wie die sich denn überhaupt hätten niederlassen können, denn die waren ja bei der Bevölkerung so verhasst, dass die gar nicht Kroaten zum Beispiel, Franzosen, Schweden und so weiter, dass die gar keine Chance gehabt hätten, da irgendwo sich friedlich niederzulassen. Die sind dann eher woanders hingegangen, würde ich dann mal sagen, wo sie dann keine Verbrechen begangen haben. Aber natürlich, Krieg ist natürlich eine Folge, hat zur Folge Migration. Und das ist eines der, darüber haben wir noch gar nicht geredet, eines der wichtigsten Gründe für Migration, dass Menschen vor Krieg fliehen. Das haben wir heute so und das war auch in früheren Zeiten so. Wir müssen nur an die Ende des Zweiten Weltkrieges denken. Es gibt eben gerade nach 1945 eine große Zahl von Menschen, die sogenannten Vertriebenen, die eben dann nach Deutschland kommen, auf der Flucht vor der sowjetischen Armee. Die haben sich dann in Deutschland, in Westdeutschland, damals eben die drei westlichen Besatzungszonen und in der SBZ niedergelassen. Die mussten irgendwie integriert werden. Und wir haben in dieser Zeit nach 1945 sehr viel mehr Menschen hier integriert, als das zum Beispiel in den letzten Jahrzehnt gewesen ist. Ne? Also 1945 kamen über 10, 15, ich glaube noch mehr Millionen Menschen auf einmal hier nach Deutschland. 2015 und 2016 waren das jeweils 1,5 Millionen. Eine viel geringere Zahl. Ne?
Und mit ganz anderen Voraussetzungen,
mit ganz
die damals
anderen Voraussetzungen,
waren.
Ja, genau.
Denn die hierher gekommen sind oder die Empfangenden hatten ja genauso wenig wie die gekommen sind im Prinzip.
Genau.
Ja? Während das ja heute eine ganz andere Gemengelage ist.
Heute haben wir eine wohlhabende Gesellschaft, während das damals ja wirklich das Elend weit verbreitet war. Und dann musste man noch diese Menschen, die mit nahezu nichts kamen, hier dann versorgen. Es herrschte wirklich Wohnungsmangel, Wohnungsknappheit. Jetzt musste dann für die auch noch Wohnungen geschaffen werden. Da gab es unglaubliche Konflikte zwischen den Vertriebenen, die hierher gekommen sind und den Leuten, die hier lebten und die sagten, wir wollen die nicht haben, vielfach, und schickt die doch zurück. Und da ist dann auch wieder ganz interessant, da gab es dann auch wieder kulturelle Differenzen. Die haben anders gesprochen, die haben andere Sachen gegessen. Also heute lieben wir es ja, ausländisch essen zu gehen. Damals nicht denkbar. Man musste so kochen, wie es die Mutter gemacht hatte und die Großmutter gemacht hatte und so weiter. Da hat sich auch was verändert. Dank dieser Wanderungen eben auch. Aber auch Religion. Und zwar, das war innerhalb einer Kirche, innerhalb der protestantischen Kirche und auch innerhalb der katholischen Kirche gab es dann plötzlich Differenzen. Wir haben dann plötzlich eine andere Liturgie gehabt. Und so, was machen die jetzt? Die verfälschen die Religion hier. Auch da gab es dann plötzlich plötzlich große Konflikte.
Soweit Dr. Rainer Prass zu kulturellen Differenzen, die es bei der Arbeitsmigration gab. Das Gespräch mit ihm setze ich dann fort. Dann geht es um Migration in der heutigen Zeit. Vorher lassen wir Tim Bensko zu Wort kommen. Er will nie mehr zurück.
Jede Frage gestellt, keine neue Antwort mehr. Jeden Zauber entschlüsselt, kein Geheimnis hat noch einen Wert. Tausend Versionen in tausend Farben ausprobiert. Jeden Stein umgedreht, jedem Detail auf den Zahn gefühlt. Ich muss jetzt los, kein Blick zurück. Neu erfinden, neue Reize müssen her. Neue Segel setzen, neue Meere überqueren. Vielleicht eine neue Sprache lernen, neue Ziele anvisieren. Nie mehr die alten Lieder singen, neue Wege ausprobieren. Ich muss jetzt los.
Ein großer Bereich Arbeitsmigration tut sich dann noch auf, auch nach 45, als hier die sowjetische Besatzungszone, wir wissen ja, die Rote Armee, die hatten nichts, da waren 27 Millionen Tote, verbrannte Erde bis zur Grenze. Die haben hier bis in die 50er Jahre Reparationen genommen aus der laufenden Produktion. Was die Versorgungslage hier in der sowjetischen Besatzungszone nicht gefördert hat, im Gegenteil, es gab Lebensmittelkarten, es gab Marken, es gab Zustellschaften, und so weiter und so fort. Und in dieser Zeit haben ja viele Menschen auch von hier die Koffer gepackt und sind in die Westzone gezogen. Ja, und wenn man zu den Statistiken glauben darf, jedes Jahr 100.000 gut ausgebildete Leute, die sich in den Westzonen niedergelassen haben, dort also auch geblieben sind und aufgrund ihrer Fähigkeiten dort auch das Bruttosozialprodukt, würde man heute sagen, vorangetrieben haben. Gleiches passiert nach der Wende. Aus Thüringen verschwinden 500.000 junge Menschen genau in die gleiche Richtung und kommen auch nicht wieder, aber die sozialen Probleme sind hier geblieben quasi. Also sind das, würdest du das so in diese Migrationsbewegung mit hineinnehmen?
Genauso dazu, also wir unterscheiden ja zwischen Binnenmigration und länderübergreifender Migration. Ne? Und natürlich gehört die Binnenmigration, das heißt also eine Wanderungsbewegung innerhalb des Landes, gehört genauso dazu wie eine länderüberschreitende Migration. Ne? Die Binnenmigration Migration ist sogar weltweit die stärkste, die meiste Migration. Mhm. Und das haben wir auf der ganzen Welt, in Afrika und in Asien, Amerika und so weiter und hier eben auch in Europa. Das würde ich auf jeden Fall dazu nehmen. Die Migration, wobei bei der Migration aus der DDR in die BRD ist ja, es ist innerhalb Deutschlands, aber es sind doch zwei Staaten dann gewesen. Ne? Das waren auch zwei politische Systeme. Und das stimmt, im Westen waren die Lebensbedingungen weitaus besser. Hier haben die Sowjets die Reparationen eingefordert, während der Westen durch den Marshallplan ja aufgebaut wurde. Das hat man auch nicht aus Menschenfreundlichkeit gemacht, sondern um eben Westdeutschland in das westliche System, Allianzsystem einzubinden. Ja. Darum ging es dann. Das heißt, das Leben, zumindest materiell, war das Leben weitaus attraktiver für die Menschen im Westen als im Osten. Und dann sind eben viele abgewandert. Das hat natürlich dann auch hier einen Arbeitskräftemangel dann verursacht. Und so kommt es ja dann zu der Anwerbung der Vertragsarbeiter. Das ist eine Reaktion auf diesen Arbeitskräftemangel.
Und andersrum natürlich auch, nachdem die DDR die Grenzen dicht gemacht haben und diese Binnenmigration von hier nicht mehr kam, ist man dann in der Bundesrepublik auf Italiener, Spanier, Griechen ausgewichen und hat die hier ins Land geholt.
Die waren schon vorher, also man hat schon eigentlich in den 50er Jahren damit begonnen, weil die Migration aus der DDR bei weitem nicht ausreichte, um den Arbeitskräftebedarf. Die Industrie war ja sehr arbeitskräfteintensiv, um den dann abzudecken. Also da sind schon erste, wenn ich mich richtig erinnere, mehr erste Abkommen, Anwerbeabkommen zu Ende der 50er Jahre geschlossen worden. Es war in beiden Ländern, im Westen nennt man es Gastarbeiter, im Osten nennt es mal Vertragsarbeiter. Das System, ich würde es nicht gleichsetzen. Die Bedingungen, die Lebensbedingungen waren schon unterschiedlich. Aber in beiden Fällen war eines ganz klar: an eine Integration der Menschen war nicht gedacht. Bei Gastarbeitern war das von der Name Gastarbeiter. Die sollten herkommen, arbeiten und dann wieder nach Hause gehen irgendwann. Also ein paar Jahre konnten sie da leben. Es war auch erstmal gar nicht dran gedacht, dass sie ihre Familien nachholen. Die kamen auch dann als vor allem junge Männer, alleine ohne ihre Familie, kamen dann hierher. Ja, und haben sich dann hier niedergelassen. Und 1973 mit der Ölkrise, die Arbeitslosigkeit steigt, schließt dann die Bundesrepublik diese Arbeitsmöglichkeit, diese Migrationsmöglichkeit und erwartet jetzt von den Gastarbeitern, dass sie nach Hause gehen. Was machen die? Die bleiben hier, also in der BRD, in Deutschland aber, und holen ihre Familien nach. Das heißt, mit dieser Grenzschließung verringert sich nicht die Zahl der Ausländer, sondern sie erhöht sich. Weil erstmal schnell dann die Familien nachgeholt werden. Weil die hatten sich mittlerweile auch von ihrem Land zu Hause entfremdet. So und so ist dann plötzlich eine dauerhafte Bevölkerung entstanden, die da aber gar nicht gerne gesehen war. Die sollte nicht integriert werden und es entsteht eine Parallelgesellschaft. Erstmal gewollt, hinterher verteufelt. Das Ganze ist wirklich eine schwierige Geschichte. Und irgendwann wird gefordert, ihr sollt euch doch integrieren. Und naja, dann beginnt dann, man muss erstmal lernen, wie kann das funktionieren? Und wie erfolgt Integration? Letztlich erfolgt Integration nur dadurch, dass beide Seiten aufeinander zugehen. Anders geht es gar nicht. So, wie sieht es aber jetzt in der DDR aus? Ne? Vertragsarbeiter, da war auch gar nicht, natürlich nicht an eine Integration gedacht. Die sollten nur bestimmte Zeit kommen. Das war vertraglich festgesetzt, so 3-4 Jahre. Die kamen zum Teil mit dem Versprechen, sie würden hier eine Ausbildung bekommen. Die kamen auch nur aus bestimmten Ländern, sozialistischen Bruderländern oder eben auch andere, ein nahestehende Länder. Das waren dann Kuba, das waren Mosambik, das war Vietnam, das war Algerien, so um mal, ich glaube, die wichtigsten jetzt mal zu nennen. Die sind isoliert gewesen von der Bevölkerung. Es sollte keinerlei Kontakt geben. Wenn eine Vietnamesin zum Beispiel in der DDR schwanger wurde, wurde sie sofort nach Hause geschickt. Auf jeden Fall, die haben in beiden Fällen immer auch die gleichen Vorurteile, sind sie begegnet, ne? Unzivilisiert, schmutzig, faul und so weiter. Ne? Das auf beiden Seiten. Und dann kommt es eben auch zu diesen Konflikten in dem Augenblick, in dem diese damals algerischen Vertragsarbeiter hier in Erfurt dann eben diese Grenze überschreiten und dann in Kontakt zur Bevölkerung treten und dann junge Frauen kennenlernen. Und das hat dann auch wirklich dramatische Folgen. Letztes Jahr war ja anlässlich dieses 50-jährigen Jubiläums ein Algerier nach Erfurt gekommen und er hat das erste Mal seinen mittlerweile 50-jährigen Sohn kennengelernt, den er damals mit einem jungen Deutschen gezeugt hat. Und dann ist er sofort eben abgeschoben worden nach Algerien und durfte sein Kind nicht kennenlernen.
So, nun gibt es ja an der Stelle immer auch Ermessensspielräume. Ich weiß, dass also hier Druckerei Fortschritt hat also auch eine ganze Reihe Algerier, dass es dann also auch für die Brigaden Verpflichtungen gab, sich um die zu kümmern. Mhm. Also ich kenne selber einen Algerier, der hier in der Druckerei wirklich Drucker gelernt hat, so von der Pike auf und dann also auch hier geblieben ist und hier gearbeitet hat, dass also einige, also zumindest in den Betrieben, da diese strikte Trennung von der Arbeit her auch gar nicht so durchziehbar war. Man musste sich auf den verlassen, man musste den anlernen, man musste wissen, der kommt um 8 und nicht um 9. Ja, das musste ja irgendwie geregelt werden, sodass da also auch zwischenmenschliche strukturelle Beziehungen entstehen mussten, wo die aufeinander zugehen mussten.
Ja, ganz genau. Also das ist ganz klar, damit es funktioniert. Ne? Pünktlichkeit, ich weiß, Menschen aus anderen Regionen, Ländern, Eierteilen haben vielleicht ein anderes Zeitverständnis. Mhm. Damit das hier eben im Betrieb funktioniert, müssen sie sich auch an dieses Zeitregime gewöhnen. Das war notwendig. Auf der anderen Seite muss man dann eben, wenn man von denen was will, auf sie zugehen. Es wird ja eine Doktorarbeit gerade an der Universität fertiggestellt von Jan Schubert, der ja mit algerischen Vertragsarbeitern da auch dann arbeitet, die interviewt. Und das ist in deren Erinnerung gar keine so schlechte Zeit gewesen. Auch wenn sie eben hier diesen Vorurteilen und auch zum Teil Verfolgungen dann ausgesetzt waren, erinnern die sich durchaus auch positiv an diese Zeit zurück. Das ist so zumindest, hat mir das Jan Schubert erzählt, ein Ergebnis an Harvard. Und da bin ich auch ganz gespannt, wenn er das veröffentlicht, was es da, was er da dann zu präsentieren hat.
Also mitunter kamen die ja auch mit einem konkreten Ziel. Die wollten ja arbeiten, wollten sich ein Moped oder ein Motorrad kaufen, nach Hause schicken und dann wieder abziehen. Also solche Sachen hat es ja gegeben. Aber das ist so ein Kapitel Arbeitsmigration, das sich also hier in Deutschland vollzogen hat. Müsste man ja jetzt annehmen, wenn man jetzt mal deine Kenntnisse mal auf einen Tisch legt oder alles zusammenfasst, dass es also in Deutschland eigentlich jede Menge Erfahrung gibt mit Arbeitsmigration, sodass man doch heute eigentlich Mittel und Wege finden müsste, um diese Migration entsprechend zu steuern, zu regeln und so schnell wie möglich zu positiven Ergebnissen zu führen.
Ja, genau. Ich bin ganz auf deiner Seite. Es sollte möglich sein. Es wird nur nicht gemacht. Erst einmal sind Migranten über die Jahrhunderte hin immer wieder kritisch beäugt worden, weil das Fremde waren, die waren anders und so weiter. Von denen hat man sich vielleicht bedroht gefühlt, auch wenn die Bedrohung gar nicht so real war. Aber man hat es eben so empfunden. Und das geht letztlich, das dürfen wir eben gar nicht zu rosig sehen, bis in die 70er, 80er Jahre, zum Teil 90er Jahre des letzten Jahrhunderts hinein. Und jetzt, in den letzten Jahren, haben wir erst quasi ein politisches Denken entwickelt, das, sagen wir mal, wertebasiert. Und das ist eine Neuerung eigentlich. Ne? Und dass Menschen anfangen, sich eben auch für Migranten und deren Anerkennung einzusetzen. Ne? Das wird natürlich auch gefordert und das ist gefördert. Das ist ganz wichtig durch migrantische Selbstorganisationen. Ne? Die spielen eine ganz zentrale Rolle damit. Aber eben auch Deutsche, die da eben sagen, also so kann es nicht weitergehen. Ne? Und wir müssen diese anerkennen. Ich vermute mal, so ein erstes Umkippen war in den späten 70er, Anfang der 80er Jahre mit den vietnamesischen Boat People. Als die dann von Kap Anamur damals dann nach Deutschland geholt worden sind, nach im Südchinesischen Meer ja aufgefischt wurden, die sind einfach mit Booten losgefahren, um zu fliehen, drohten dann zu sterben und die wurden aufgefischt und das ist dann auch groß in Medien berichtet worden und da begann so mein Umdenken. Ja, das hat noch nicht alles geändert, aber da ist so eine Veränderung dann festzustellen. Aber das wird jetzt diese, es ist noch keine Willkommenskultur und bei Willkommenskultur bin ich auch eher skeptisch, weil das setzt auch zu große Erwartungen an die Migranten voraus. aus, die dann eben auch oft enttäuscht werden, weil einfach falsche Erwartungen da sind. Es ist so eine Kultur der beginnenden Wertschätzung der Menschen, ne? Und auch eben das Akzeptieren, dass sie einfach anders sind, dass es auch Gründe dafür gibt. So. Auf jeden Fall, das wird jetzt allerdings leider eben aus, ich sag mal, egoistischen Interessen von populistischen Politikern konterkariert. Mhm. Ne? Das Ganze hat zu tun letztlich, und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt in meiner Arbeit, diese Bedrohungserzählung, warum es diese Bedrohungserzählung gibt. Es hat das Ganze zu tun mit irgendwo Ängsten, die jetzt immer stärker werden. Immer Verlustängste, Überforderungsängste. Die Welt, die ändert sich ständig und es will nie aufhören. Durch diese Veränderungen drohen eben auch dann die bisherige soziale Position dann verloren zu gehen und so weiter. Das sind vielfältige Faktoren, die da eine Rolle spielen. Diese Angst, die daraus entsteht, wird in eine Wut umgelenkt und man sucht einen Schuldigen. Wer ist immer der Schuldige? Das ist der andere. Und das sind jetzt die Migranten, die Fremden. Das waren im Mittelalter waren es mal die Juden, später kamen dann Sinti und Roma noch dazu, also immer die anderen, die Außenseiter, die Minderheit. Und jetzt sind es eben diese Migranten, die dann eben dafür verantwortlich gemacht werden, dass man jetzt bestimmte Probleme hat, soziale, finanzielle vielleicht, obwohl die womöglich gar nichts damit zu tun haben.
Michel Abdullahi. Iraner, in Deutschland geboren, hat ein Buch geschrieben, Es ist unser Land, wir dürfen Deutschland nicht den Rechten überlassen. Darin beschreibt er unter anderem auch einer seiner Kollegen, auch ein in Deutschland geborener Iraner, alle Prüfungen gemacht hat, alle Prüfungen bestanden hat, alles erfüllt hat und dann aber trotzdem bei seinen Bewerbungen unterlegen ist. Und ein Berater hat ihm dann gesagt, dann nenne ich doch nicht Mohammed, sondern Manfred. Und danach hat er Stellen bekommen.
Genau. Da sagt er, da habe ich alles gemacht, studiert und alles gemacht und dann habe ich einen falschen Namen. Da habe ich doch gar keine Chance. Ja.
Das ist es. Da gibt es vielfache migrantische Erfahrungen, die eben von solchen Benachteiligungen, das sind strukturelle Benachteiligungen, dann erzählen. Ne? Man hat alles geschafft, ist vielleicht der Beste mit dem besten Zeugnis aus allen Prüfungen rausgekommen und hat trotzdem keine Chance, weil man eben den falschen Namen hat. Das gibt es ja auch auf dem Wohnungsmarkt. Ja. Da gibt es mittlerweile ja auch Urteile. Ein Makler darf eben nicht mehr nach dem Namen dann vergeben, sondern muss im Grunde jedem und jeder, die eine Wohnung hat, egal welchen Glaubens und welcher Hintergrund, woher man selber oder vielleicht die Eltern oder Großeltern kommen, muss jeder gleich behandelt werden. Die Frage ist nur, wie man das letztlich dann in der Praxis der Wohnungsverleihung dann auch wirklich überprüfen und umsetzen will.
Wie weit das in den Behörden also auch
genau,
so durch
sind Behörden. Behörden sind genauso rassistisch oder besser gesagt die Mitarbeiter, die Behörde ja selbst als solches nicht, sondern die Mitarbeiter, wenn da ein Rassist sitzt, dann sind das rassistische Entscheidungen, die da getroffen werden. Genau, das ist ein absolut großes Problem. Die haben mit unglaublichen Hindernissen zu kämpfen. Und trotzdem sind sie dann eben diesen Vorurteilen ausgesetzt. Wir haben das Großbeispiel ja zuletzt, letztes Jahr im Bundestagswahlkampf, Kriminalität. Es gab eben drei Anschläge, wirklich dramatische Ereignisse, furchtbare Verbrechen auch. Aber plötzlich wird die gesamte migrantische Bevölkerung als Kriminelle beschimpft. Und man muss Migration stoppen und so weiter. Ne? Für Kriminalität werden die migrantische Bevölkerung verantwortlich gemacht. Wobei, wenn man dann die Kriminalstatistik sich anguckt, das sieht plötzlich ganz anders aus.
Ja, richtig.
Oder eben auch bei den Abschiebungen. Es wird immer gesagt, ne, wir müssen abschieben, Kriminelle müssen abgeschoben werden. Nur eben Kriminelle kriegt man nicht zu fassen. Und dann werden die abgeschoben vielfach. Das kommt ja immer wieder in den Medien. Es werden vielfach jene abgeschoben, die gut integriert sind, weil man sie eben zu fassen kriegt.
Okay, vielen Dank.
Okay, bitte.
Das war Dr. Rainer Prass hier aus Erfurt zum Thema Arbeitsmigration. Und nach der nächsten Musik kommen dann